ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nabila Tassi, hallo. SWR 1 Leute, hallo und herzlich willkommen, Dr. Klaus Jäger.
Hallo, schönen guten Tag.
Ja, ich freue mich sehr, dass Sie da sind, vor allem an dem heutigen Tag. Sie sind nämlich Astronom am Max-Planck-Institut in Heidelberg und wahrscheinlich eine der wenigen, die jetzt wahrscheinlich überhaupt noch hier sind, denn die meisten sind irgendwo in diesem 300 Kilometer Streifen der Totalitätszone heute unterwegs, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also ich weiß nicht, ob das bei den Fachastronomen so ist. Es sind sicherlich viele dorthin und gerade in unserem Bereich ist so, dass viele, die in dem Job sind, als Astrophysiker, vor allen Dingen aus der etwas älteren Generation, sag ich mal, das schon als Hobby betrieben haben, auch schon als Kind im Prinzip da in dieses Thema reingerutscht sind. Und da sind so, das betrifft auch mich, ich bin eigentlich Astrofotograf auch gerne nebenbei, das heißt, ich mache also auch außerhalb noch Astronomie so ein bisschen. Und da fährt man dann eigentlich schon ganz gerne zu so einem Ereignis direkt nochmal hin.
Was heißt Astrofotograf? Also was fotografiert man? Also schon klar irgendwie, aber ja. Also wie kann ich mir das vorstellen? Und was für eine Kamera sitzen Sie dann da mit so einem langen Objektiv?
Ja, das oder? Ist, also wie viel Sendezeit haben wir? Das ist ein ganz spezielles Thema. Nein, also sagen wir mal so, man hat früher gerne als Kind vielleicht angefangen mit dem Fernrohr zu beobachten und dann hatte man natürlich den Wunsch, das zu fotografieren. Das war vor 20, 30, 40 Jahren eine sehr anstrengende Geschichte. Heute mit den Möglichkeiten, die wir eigentlich in der professionellen Astronomie geschaffen haben und die bei jedem im Alltag im Handy landen mit einer Digitalkamera, kann man das mit einem kleinen Teleskop verbinden und tolle Ergebnisse erzielen. Und da fährt man natürlich gerne auch dann mit kleinem Equipment, kleinem Teleskop, spezielle Kamera und viel Fachwissen, weil das ist echt heikel. Das ist eine andere Fotografie als die normale Fotografie. Mhm. Irgendwo an tolle Ecken und fotografiert den Sternenhimmel, spannende Objekte und kann dabei sogar Wissenschaft machen, also auch als Amateurastronom, weil man Ergebnisse erzielen kann, die das teilweise toppen, was man vor 30, 40 Jahren mit analoger, klassischer Fotografie mit den größten Teleskopen geschafft hat. Also es ist wirklich ein spannendes Ding. Und da fahren natürlich viele dann auch meinetwegen zu so einer Sophie, Sonnenfinsternis, um da tolle Bilder zu machen.
Naja, also wir sind schon tief drin im Thema. Sophie, Sonnenfinsternis, die steht heute Abend an. Wir wollen genau darüber sprechen, genau erklären, was da vor sich geht und worum es da geht. Ich höre jetzt aber auch raus, wir wollen natürlich auch über Astronomie sprechen. Wir lernen Sie kennen und vor allem auch, weil Sie es ja schon gesagt haben, so, was machen diese Astronomen da eigentlich? Gucken immer irgendwie mit teuren Teleskopen ins Weltall. Was bringt uns das eigentlich? Da haben Sie, glaube ich, einiges zu sagen. Kommen wir kurz zu Sonnenfinsternis. Also macht das noch eine Faszination aus für so einen wissenschaftlich tätigen Astronomen, so eine Sonnenfinsternis? Oder ist das wirklich nur noch so ein Popularereignis?
Also ich kann da natürlich nur persönlich für mich sprechen, aber ich kenne natürlich viele Kolleginnen und Kollegen und ich würde sagen, das fasziniert auf jeden Fall, weil ich sag mal, wir sind, glaube ich, alle, die sich mit diesem Thema Astronomie insgesamt befassen, einfach auch durch die Faszination in dieses Feld gekommen. Und so eine Sonnenfinsternis ist natürlich schon spektakulär. Und selbst wenn sie heute vielleicht nicht mehr so die wissenschaftliche Bedeutung hat wie früher, ist es natürlich was ganz Besonderes und insbesondere eine totale Sonnenfinsternis. Also insofern, ja, das schaut sich jeder natürlich unbedingt an, weil es einfach auch faszinierend ist.
Mhm. Wobei so eine totale Sonnenfinsternis an einem bestimmten Ort ja wahnsinnig selten ist. Also wir haben ja heute Abend hier eine in diesem Grad und ich glaube das nächste Mal dann auch erst wieder in 55 Jahren.
2081.
Genau, ich habe gerechnet. Ja, genau, 55 Jahre. Und aber an anderen Orten der Welt kann ich sie ja durchaus sehen. Das heißt, wenn ich nur genug um die Welt reise, dann kann ich oft mal eine totale Sonnenfinsternis sehen. Oder habe ich das falsch verstanden?
Ja, es ist also tatsächlich so, dass man denkt immer, Mondfinsternisse sind häufiger als Sonnenfinsternisse. Aber im Prinzip ist das in beiden Fällen gleich. Nur diese totale Geschichte, die ist halt für einen bestimmten Ort auf der Erde extrem selten, weil der Schatten, den der Mond auf die Erde wirft, relativ klein ist. Und die Zone in der Totalität, einige Kilometer oder 100 Kilometer vielleicht maximal, so in dieser Größenordnung, die ist halt schmal und für einen bestimmten Ort kommt das natürlich selten vor, wenn wir von der totalen Finsternis sprechen. Ja, partielle sind natürlich öfters, ja.
Und wir reden über die Sonnenfinsternis, die heute Abend ansteht. Viele sprechen da ja von Jahrhundertereignissen. Und das letzte bei uns in der Region war tatsächlich auch im letzten Jahrhundert, nämlich 1999. Am 11. August, zufälligerweise fast genau auch das gleiche Datum. Wissen Sie noch, was Sie da gemacht haben, Herr Jäger?
Das weiß ich sogar sehr gut. Und zwar, da muss ich Sie enttäuschen, ich habe die Sonnenfinsternis in Deutschland nicht gesehen. Ich hatte damals mit einem Kollegen zusammen und vielen anderen Kollegen hatten wir ein größeres Projekt und wir haben tatsächlich ein Instrument, eine Kamera, ein spezielles Messinstrument gebaut für das damals in Eröffnung gehende größte oder die großen Teleskope in Chile, das Very Large Telescope. Und das erste von diesen 4 8-Meter-Teleskopen ging in Betrieb zu dieser Zeit und wir hatten dann tatsächlich Möglichkeit, dort zu beobachten. So, das war wirklich in der Anfangszeit dieser Teleskope. Und dann fiel der Slot zum Beobachten genau in die Zeit mit der Sophie damals und dann habe ich gedacht, na gut, die Gelegenheit muss man wahrnehmen. Und dann bin ich mit einem Kollegen nach Chile gefahren. Und tatsächlich bei der Zwischenlandung in Buenos Aires, da haben wir die Sonne aufgehen sehen, voll natürlich, in Südamerika. Und da habe ich gedacht, jetzt sind die Leute in Deutschland gerade verrückt und gucken sich die Sophie an.
Warum passiert das so selten an einem bestimmten Ort? Wir haben es ja vorhin schon so ein bisschen angerissen. Aber welche Konstellationen müssen da zusammenkommen, damit ich so eine totale oder, sage ich mal, auch 90% Sonnenfinsternis, wie wir sie jetzt hier in Baden-Württemberg, ob das jetzt 87,5 sind, macht das eigentlich viel aus, ob ich jetzt eine 87% Sonnenbedeckung, 90% habe oder 100? Also da ist wahrscheinlich der große, zwischen 100 und 90 gibt es wahrscheinlich den Unterschied.
Ja, das sind jetzt viele Sachen auf einmal, aber fangen wir mal damit an, wir haben im Prinzip von der Geometrie her folgende Situation. Wenn man sich jetzt vorstellt, auf der rechten Seite steht die Sonne, dann steht irgendwo der Mond und dann kommt die Erde. Also der Mond steht zwischen Sonne und Erde. Natürlich bei verrückten Entfernungs- und Größenverhältnissen. Das kann man so in der Grafik zum Beispiel meistens gar nicht richtig gut darstellen. So, und jetzt wird der Mond natürlich beleuchtet von der Sonne, wirft seinen Schatten auf die Erde. Und dieser Kernschatten, also wenn man auf der Erde steht und guckt Richtung Sonne und Mond, bedeckt der Mond die Sonne vollständig. Der ist relativ klein, deswegen ist es für einen bestimmten Ort sehr selten. Und drumherum in den Zonen, da sieht man immerhin die Sonne teilweise bedeckt. So, jetzt kann man natürlich sagen, wir haben jetzt 90% bei uns in Baden-Württemberg. Das ist ja fast total, das ist ja nicht weit weg. Es ist ein Riesenunterschied zwischen...
Nach Spanien fahren?
Doch, irgendwie schon, ja. Also ich kann nur jedem empfehlen, wenn er Gelegenheit hat, mal wirklich eine totale Sonnenfinsternis zu erleben, das mindestens einmal im Leben zu machen. Sie müssen sich das so vorstellen. Man sagt ja oftmals, okay, nachts der Vollmond, es ist so hell wie am Tage, das stimmt nicht. Die Sonne ist 100.000 Mal heller als der Vollmond. Ja, und wenn jetzt selbst nur 1% von der Sonne noch durch ein Tal am Mondrand, sag ich mal, durchscheint, ist es immer noch taghell. Das ist zwar ein ganz merkwürdiges Licht, aber diesen Effekt, dass man plötzlich diese Sonnenkorona zum Beispiel sieht, also diese äußere Atmosphärenschicht der Sonne, diesen Effekt und viele andere merkwürdige Effekte, über die wir vielleicht noch reden können, bei einer totalen Sonnenfinsternis, die sieht man wirklich erst, wenn die Sonne komplett bedeckt ist. Und das ist halt nur für begrenzte Bereiche möglich. Und man kann das wirklich so sagen, das ist wirklich ein einschneidendes Erlebnis. Und ich kann das voll nachvollziehen, dass früher die Menschen vor Hunderten oder Tausenden von Jahren, wo sie keine Ahnung hatten, was da eigentlich passiert und vor allen Dingen das nicht vorausberechnen konnten, dass die in den Panikmodus gekommen sind und gedacht haben, die Welt geht unter. Das ist wirklich bemerkenswert.
Hey, Sonne, Mond und Erde, das haben wir gerade schon so ein bisschen erklärt, die bilden ja so ein kosmisches Dreiecksverhältnis. Jetzt haben Sie vorhin erzählt, die Sonne ist 400 Mal größer als der Mond. Haben Sie das erzählt?
Nee, habe ich nicht, aber kommt
so Test. Test, ob Sie noch wissen, was Sie gesagt haben.
Also
es ist aber so, 400 Mal größer als der Mond. Wie kann denn dieser Mini-Mond diese Riesensonne verdecken? Also diese optische kosmische Täuschung, die müssen Sie mir vielleicht nochmal kurz
erklären. Ja, aber das können Sie doch auch, wenn Sie den Arm ausstrecken, mit dem kleinen Finger einfach vor die Sonne halten. Dann sieht man übrigens mal, wie klein, also ein halbes Grad, um mal in Zahlen zu sprechen, Sonne und Mond am Himmel sind. Das können Sie natürlich mit dem ausgestreckten kleinen Finger auch machen. Ich sag mal, der springende Punkt, warum so eine totale Sonnenfinsternis mit diesen ganzen Phänomenen drumherum so spektakulär ist, ist halt, dass so gewissermaßen die Abdeckung des Sonnenlichts außerhalb der Erdatmosphäre stattfindet. Ne? Sie haben eben, wenn Sie den kleinen Finger in die Sonne halten und die Sonne abdecken, gut, da haben Sie die Sonne abgedeckt, aber das ganze Streulicht in der Atmosphäre, das ist natürlich nach wie vor da. Und das ist auch der entscheidende Unterschied, warum es eben nicht ganz trivial ist, sozusagen im Teleskop, wie das wir in der Astronomie auch machen, quasi künstliche Sonnenfinsternisse zu erzeugen, um halt diese Strukturen am Sonnenrand zu untersuchen.
Also das
also,
ist dann
dass
schon nochmal
der Mond
was anderes.
Das kann, ist also, klar, er ist einfach im Weg. Irgendwo ja. aus irgendeiner Sicht heraus ist er im Weg bei so einer Sonnenfinsternis und dann kann er die Sonne halt abdecken.
Ja, das ist dann also schon auch für Sie als Wissenschaftler schon nochmal was anderes. Die echte Sonnenfinsternis, da kann man dann nochmal andere Erkenntnisse gewinnen, als das, was Sie dann am Teleskop in Anführungsstrichen künstlich herstellen.
Ja, also das ist ein Fass, was man aufmachen kann, weil die Technik für sogenannte Koronographen, das ist ein bisschen kompliziert. Was man im Prinzip erreichen will, ist natürlich eine Abdeckung der Sonnenscheibe. Aber man hat halt das Problem mit dem Streulicht. Ich sag mal, man kann sogar einen Unterschied sehen. Es gibt Raumsonden, so wie die Raumsonde SOHO oder der Solar Explorer, die im Weltraum die Sonne permanent beobachten. Und die haben dann im Prinzip auch so eine Blende im Strahlengang und können die Sonne abdecken. Und können eine künstliche Sonnenfinsternis erzeugen. Aber sie haben selbst da durch die Technik im Instrument, in der Optik, das kennt jeder Fotograf, auch Streulichteffekte, gelingt es nicht, die Sonne so knapp, sage ich mal, abzudecken, wie das bei einer totalen Sonnenfinsternis der Fall ist. Mhm. Und da können sie dann also wirklich die unmittelbare Oberfläche der Sonne, also den Sonnenrand, wenn sie so wollen, genauer untersuchen. Deswegen ist eine totale Sonnenfinsternis auch immer noch in der Fachwelt im Prinzip interessant für diesen Grenzbereich zwischen Sonnenoberfläche und dem Anfang der Corona.
Heute Abend haben wir Glück, da müssen wir nichts abdecken. Wir kriegen eine echte Sonnenfinsternis. Was sind denn die wesentlichen Momente heute Abend? Also um welche Uhrzeit muss ich denn wie am besten nach oben gucken?
Gut, die genaue Uhrzeit, also auf die Minute oder gar Sekunde, variiert mit Ost und West und Nord und Süd. Ja? Mhm. Aber wir reden hier im Bereich von Sekunden oder Minuten. Grob kann man sagen, für jeden in Baden-Württemberg, man sollte ab 7:15 alles parat haben, wenn man die Sonnenfinsternis beobachten will, denn dann fängt, je nachdem wo man ist, die eine oder andere Minute früher oder später, fängt der Mond an, sich vor die Sonne zu schieben. Irgendwann sieht er dann so aus wie so ein abgebissener Apfel. Also 7:15 merken, in Stuttgart ist es glaube ich 19:22, wo das dann wirklich anfängt, ne? Mhm. Grob gesagt, eine Stunde später, 7:45, hat man dann die maximale Phase, also diese sagen 90%. Und eine halbe Stunde später, 9:15, geht die Sonne dann in der Regel in Baden-Württemberg auch da wieder ein paar Minuten Differenz unter. Das heißt, man hat die Möglichkeit für tolle Fotos, dass die Sonne gewissermaßen als Sichel untergeht. Und das ist natürlich, das ist das Spektakuläre heute Abend.
Also das ist im Grunde genommen das, was die Sonnenfinsternis für uns diesmal speziell macht. Weil jede Sonnenfinsternis ist ja irgendwie anders. Ne?
Richtig.
Ja.
Aber das ist jetzt schon toll, weil es relativ viel Prozent sind, 90%. Ja, und am Horizont, was natürlich dann auch bedeutet, ich muss einen Ort finden, wo ich am besten theoretischen Horizont habe. Also auf irgendeinen hohen Berg gehen oder irgendwo freie Sicht nach Westen. Ja, und mit jedem Wald, der im Weg ist, mit jedem Gebäude, das im Weg ist, verliere ich ein paar Grad zum theoretischen Horizont. Und dann wird es für die letzte halbe Stunde halt knapp. Also das ist wichtig, dass man also irgendwo einen guten Platz findet, wo man wirklich die Sonne weitgehend untergehen sehen kann.
Also entweder auf ein weites Feld, wo ich weiten Blick habe,
ja,
oder hoch auf den Berg.
Ja, also wie gesagt, wir haben hier kein Meer, wo man einen theoretischen Horizont hat.
Ja, das stimmt.
Das ist fast das Einzige, was wir in Baden-Württemberg nicht haben, aber das haben wir nicht. Das wäre natürlich am besten. Ja. Aber ich sag mal, ich kann jetzt für Heidelberg sprechen. Wenn man da, gibt es bestimmte Punkte da in Königstuhlnähe, wenn man da über die Rheinebene schauen kann, da sind vielleicht, es geht ein Grat weg, weil man dann hinten den Pfälzer Wald irgendwann im Hintergrund sieht. Also irgendeinen hohen Punkt, wo man möglichst weit bis zum Sonnenuntergang gucken kann. Und dann kriegt man also die Zeiten sind 7:15, mhm. da geht's los, grob, 7:45, da ist das Maximum und dann gibt's halt, je nachdem, ob man einen perfekten Horizont hat oder nicht, noch eine halbe Stunde drauf. Und das ist die Gelegenheit für vielleicht tolle Sonnenuntergangsfotos, die vielleicht jeder schon mal im Urlaub gemacht hat. Aber dann mit Sonnensichel und das macht's speziell.
Das Thema Sonnenfinsternis, das ist ja heute, das könnte man sagen, Thema des Tages. Da haben wir auch jetzt eine Nachricht bekommen, Herr Jäger, von SWR1-Hörer Eugen Faris aus Ravensburg. Der schreibt uns, Servus zusammen, in Baden-Württemberg haben wir ein Meer, nämlich das Schwäbische Meer, den Bodensee. Ja, das hätten Sie wissen müssen.
Ja, das hätte ich hab's geahnt, dass das gerade wieder, ja. Aber ich halte dem entgegen, das ist richtig, aber wenn man vom Bodensee aus über den Bodensee hinweg die Sonnenfinsternis gut sehen will, dann ist zum Beispiel meine Verwandtschaft in der Schweiz auf der Schweizer Seite viel besser beraten, weil nur die haben dann den Blick über den Bodensee Richtung Nord. Richtung West, Nordwest. Mhm. Und wenn man auf der baden-württembergischen Seite ist, da guckt man ja mehr oder weniger nach Süden, das ist nicht so prickelnd.
Okay, also richtig nach Süden gucken bringt nichts. Also er, Eugen Faris, wird mit seiner Frau heute das Spektakel vom Fender in Vorarlberg über den Bodensee genießen. Also ich denke, er hat sich schon Gedanken gemacht.
Das sieht gut aus, würde ich sagen.
Sie haben ja auch gesagt, also nee, haben Sie mir gerade so erzählt, Sie gehen auch raus aus Ihrem Heimatort auf ein Feld, wo Sie dann auch wirklich wissen, ich habe die Sonne im Horizont. Also es nützt nichts, wenn man diese Sichelbilder machen will vom Sicheluntergang, dass man dann irgendwie oben auf einem Berg oder wartet, bis die Sonne hinter irgendeinem Berg untergeht, sondern man muss wirklich den Horizont dann auch erwischen.
Ja, also sagen mal so, theoretischer Horizont ist natürlich eben nicht möglich, was nur am Meer ginge. Ich sag mal, bei mir jetzt lokal ist eine Beispielsituation. Das ist auf einem Feld, auf einer Anhöhe und von da aus habe ich tatsächlich die Möglichkeit, zum Beispiel über die Rheinebene hinweg, über Mannheim, Ludwigshafen, da sind im Hintergrund dann, ich sag mal, der Pfälzerwald und so in 30, 40 Kilometer Entfernung. Da bin ich nah dran an diesem theoretischen Horizont und kann die Sonne weitgehend wahrscheinlich bis 20 vor 9 oder so untergehen sehen. Also solche Bedingungen sollten es schon sein. Man unterschätzt das, was so ein bisschen Horizont dann ausmacht, ein paar Grad. Also man sollte da schon sich gut überlegen, wo man hingeht.
Okay. Und wir haben mal noch ein paar praktische Fragen, die kommen auch von den SWR1-Hörerinnen und Hörern. Zum Beispiel hat Werner Veit eine Frage, wie verhält es sich denn heute Abend mit der Venus, dem Abendstern? Also hat der Einfluss zum Beispiel auf die Sichtbarkeit?
Nein, die Venus ist genauso wie jetzt zurzeit jeden Abend nach Sonnenuntergang im Westen zu sehen. Bei Top-Sichtbedingungen kann man die Venus ja sogar manchmal am Tage sehen, ja, weil sie so hell ist. Aber das hat auf die Sonnenfinsternis überhaupt keinen Einfluss.
Gut, dann haben wir das geklärt. Schicken schöne Grüße nach Karlsdorf. Wir hatten vorhin diese Faszination der totalen Sonnenfinsternis. Ja. Ist dieser Ring, diese Corona. Was hat es mit dieser Corona auf sich? Was ist da das Besondere dran?
Also da gibt es tatsächlich auch für die Wissenschaft noch gewisse Fragen, die offen sind. Wir haben einen Stern. Die Sonne ist ein gewöhnlicher Stern. Im Kern sind ca. 15 Millionen Grad. Ja, dann erzeugt er die Energie durch Kernfusion. Und an der Oberfläche ist die Sonne mit ca. 5700, 800 Grad relativ kühl. Ne, und diese berühmten Sonnenflecken übrigens, die man manchmal sieht, diese schwarzen Flecken da drauf, natürlich auch nur im Teleskop mit Spezialfilter, die sind ja nicht wirklich schwarz, sondern sie sind einfach ein bisschen kühler als der Rest. So, das ist die Oberfläche. Also sagen wir grob 6000 Grad Oberflächentemperatur. So, und bei Sonnenfinsternissen hat man dann gesehen, gibt es eben diesen Strahlenkranz drumherum, der auch relativ dynamisch ist. Da wissen wir heute, das ist ein hochionisiertes Plasmagas, wenn man so will. So, das ist alles schön und spannend, aber die Rätselfrage ist, wenn man die Temperatur dieser Corona misst, also die geht ja durchaus in aktiven Phasen mehrere Sonnendurchmesser, scheinbare Sonnendurchmesser nach außen, dann stellt man fest, die liegt im Bereich von 1 Million Grad. So, und jetzt frage ich Sie, und das fragt sich die Wissenschaft auch, wie ist es möglich, quasi mit einer kalten Herdplatte Wasser zum Kochen zu bringen, wobei hier der Unterschied noch viel drastischer ist. Das heißt, wie ist es möglich? Es sieht so aus, als müsste die 6000 Grad heiße Oberfläche der Sonne die Corona zu 1 Million Grad bringen. Und das ist in der Tat ein spannendes Thema, was da wirklich passiert, dass das möglich ist. Und starke Magnetfelder und solche Sachen spielen da offensichtlich eine große Rolle.
Drei Himmelskörper in einer Linie, fertig ist die Sonnenfinsternis. Da muss Dr. Klaus Jäger schmunzeln, Astronom vom Max-Planck-Institut in Heidelberg. Ich habe aber von Dr. Dieter Armbruster aus Reutlingen eine Nachricht, haben wir hier bekommen. Und er sagte, es grenzt ja schon an ein Wunder, da haben wir uns gerade schon ein bisschen drüber unterhalten, dass der scheinbare Durchmesser von Mond und Sonne, also wir reden über die Sonnenfinsternis, falls es noch nicht klar wurde, in SWR1 Leute, dass der Durchmesser von Mond und Sonne ziemlich gleich sind. Wäre der Mond ein bisschen kleiner oder größer, dann wäre es schon Essig mit der Corona-Betrachtung. Er fügt jetzt noch den Schöpfer oder wer oder was auch immer, wollte uns wohl einen Hinweis geben. Also er ist offensichtlich fasziniert von dieser Möglichkeit oder von dieser Tatsache, dass der Mond eben durch dieses kosmische Zufallsereignis eben die Sonne ganz überdeckt. Aber das wird nicht ewig so bleiben, haben Sie gerade erklärt.
Also es ist tatsächlich so, selbst im Moment können wir das mal so und mal so erleben. Der Abstand des Mondes im Mittel zur Erde beträgt 384.000 Kilometer, aber der Mond ist auf einer leichten Ellipse um die Erde unterwegs und ist manchmal auch näher und manchmal weiter weg. Und wenn er weiter weg entstehen, dann entstehen diese wunderbaren ringförmigen Sonnenfinsternisse. Da tritt genau das ein, was der Zuhörer da geschrieben hat. Da ist der Mond, der scheinbare Durchmesser, etwas zu klein. So, warum passt das im Moment? Ja, das ist tatsächlich mehr oder weniger Zufall. Wenn der Mond entfernt sich, das sind gewisse dynamische Effekte, zentimeterweise kann man sagen, pro Jahr etwas von der Erde. Und es wird in ferner Zukunft ein Punkt eintreten, wo tatsächlich der Mond in keinem Fall mehr die Sonne komplett verdecken kann. Und vor Millionen von Jahren war das auch in der anderen Richtung noch extremer, dass er halt viel deutlich größer war als die Sonne. Also das ist ein reiner Zufall jetzt, dass wir in dieser Situation halt jetzt das beobachten können.
Also, wir haben besprochen Corona, dieses interessante Phänomen, ja, dieser Sonnenring, dieser Ring, den wir da sehr, sehr prominent sehen können bei der totalen Sonnenfinsternis. Es ist ja dann immer noch die Rede und danach fragt auch Tommy, SWR1-Hörer beziehungsweise Thomas Paul, der sich selber als Hobbyastronom bezeichnet, er fragt nach diesen fliegenden Schatten. Ich habe auch schon mal was von schwarze Säulen gehört, springende Schatten, die dann so auf einen zukommen anscheinend.
Ja, das hängt auch ein bisschen davon ab, an welchem Ort man ist und das beobachten kann. Geht bei einer totalen Sonnenfinsternis, man muss sich das folgendermaßen vorstellen. Also ich habe selbst ein Stück weit erlebt bei einer totalen Sonnenfinsternis in Chile 2019, wenn man auf einem hohen Berg ist, hat sehr gute Sichtverhältnisse und auch da wieder eine weite Sicht in die Ferne. Dann, wir haben ja darüber gesprochen, dass der Kernschattenbereich, also der runde Kernschatten, den der Mond auf die Erde wirft, der ja dann auch auf der Oberfläche ein bisschen in die Länge gezogen, elliptisch ist. Aber der bewegt sich ja praktisch über die Erde hinweg. Und das heißt, es gibt, wenn man so will, wie so ein schwarzes Loch, was, wenn man von außen die Erde anschauen würde, was so über die Erde wandert. So, und wenn ich jetzt als Beobachter irgendwo am Boden bin und unmittelbar vor der Totalität fliegt der Mondschatten ja förmlich auf mich zu, und zwar mit 1000 Kilometer pro Stunde. Und wenn ich gute Horizontsicht habe, kann ich den Schatten auf mich zurasen sehen. Mhm. Und dann hat man natürlich mit Bewölkung und so noch andere Effekte, sodass da wirklich ganz merkwürdige Lichtbedingungen eintreten. Und das sieht man dann auf sich zukommen mit einer irrsinnigen Geschwindigkeit. Es ist eines dieser Effekte, der wirklich beeindruckend ist bei einer totalen Verfinsterung.
Sehe ich das immer? Also kann ich das jetzt so verbriefen, dass man das heute Abend sehen wird, irgendwie, wenn man sich da in der Totalitätszone befindet?
Ach so.
Also wir sehen das nicht, ne?
Ja. Hier in Baden-Württemberg. Wie gesagt, wenn nur ein Promille oder Prozent der Sonne noch durchscheint, ist der Effekt nicht da.
Gut, kommen wir trotzdem für alle die schauen wollen. Jetzt haben wir hier von SWR1-Hörer, das lese ich jetzt auch hier nur aus Angeberei vor, Nico aus Sizilien, also wir werden auf Sizilien gehört, Herr Jäger, die verfolgen hier nämlich ganz gespannt unsere Geschichten wegen der Sonnenfinsternis. Und die Frage wäre, kann Nico auch die Sonnenfinsternis auf Sizilien verfolgen?
Ich überlege, ich muss es gerade mal überlegen, Sizilien, also es ist ja so, dass praktisch die Totalität endet auf Mallorca zum Beispiel. Mhm. Dass also dort praktisch in dem Moment, wo die Sonne untergeht, auch die totale Phase noch zu sehen ist. Und danach, also man muss sich das, ist schwierig vorzustellen, der Mondschatten, der ist dann praktisch streifend noch auf der Erdoberfläche und einen Moment später ist man sozusagen, kann man die Sonne gar nicht mehr sehen, also etwas weiter. Ich überlege gerade, Sizilien, da dürfte die Finsternis partiell nur sein auch. Natürlich, dann ist man südlicher sozusagen als die Totalitätszone. Aber da bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überfragt.
SWR1, Leute, mit Dr. Klaus Jäger, Astronom aus Heidelberg vom Max-Planck-Institut. Und die Frage von SWR1-Hörer Nico, ob man die heutige Sonnenfinsternis heute Abend auf Sizilien verfolgen kann, die können wir auf jeden Fall mit Ja beantworten. Allerdings den Grad der Bedeckung der Sonne, also sie ist nicht in der Totalitätszone, da ist sie, würde ich mal sagen, deutlich nicht drin, Sizilien. Da schwanken jetzt die Informationen zwischen 40% Sonnenbedeckung, was wir aber nicht so recht glauben. Da müssten wir jetzt noch ein bisschen recherchieren. Aber die Zeit haben wir jetzt nicht in der Live-Sendung. Aber ich glaube, das ist schon Jetzt schreibt er uns auch noch, wir hören gespannt zu mit Blick aufs Meer. So, jetzt reicht's aber, Nico. Wir sitzen hier nämlich im Studio und müssen arbeiten. Also, es geht weiter. Wir haben über die schwarze Säule gesprochen. Wir müssen auf jeden Fall noch für all diejenigen, die heute Abend da sitzen und da in die Sonne schauen, die Brille ist absolut zwingend. Also ohne Brille kann man es vergessen, oder?
Ja, das gilt generell, auch wenn ich bei einer Nicht-Sonnenfinsternis mir die Sonne anschauen möchte, ist eine Sonnenfinsternisbrille unbedingt notwendig. Viele fragen auch immer, ja, da kann man ja vielleicht auch eine rußgeschwärzte Platte oder eine Schweißerbrille oder sonst irgend sowas nehmen. Da scheint das Sonnenlicht auch stark abzuschwächen, aber diese Sonnenfinsternisbrillen oder diese speziellen Filter, die man eben sich auch bestellen kann, das sind schon besondere Sachen. Die haben nämlich eine Bedampfung, dass auch die kurzwellige UV-Strahlung und die langwellige Infrarotstrahlung, also das, was wir nicht sehen, auch weggefiltert wird. Will also heißen, mit einer rußgeschwärzten Platte decke ich die Sonne ab, sieht so aus wie mit einer Sophie-Brille, aber mir brutzelt, etwas salopp gesprochen, das Infrarot und das UV eventuell doch die Netzhaut kaputt. Das sollte man also auf jeden Fall machen, Sophie-Brille benutzen. Mhm. Und ja, da kommt es auch auf die Anwendung an, wie man das macht.
Ja, das ist natürlich auch, also das muss man tatsächlich beachten, weil es tatsächlich die Augen, für die Augen sehr gefährlich werden kann. Man denkt ja gar nicht drüber nach, man guckt ja sonst einfach nicht gerade in die
Richtig,
Sonne rein.
Genau.
Das tut man ja normalerweise nicht.
Genau.
Die Frage war noch, gehen auch die alten Brillen, die kamen jetzt mehrfach, gehen die alten Brillen von 1999, also wenn Sie die Frage nicht beantworten können, ich habe es zufällig gestern nämlich jemanden sagen sehen.
Also im Prinzip schon, aber man sollte, das gilt auch für die, die mir gestern vielleicht geliefert worden ist, man sollte sich die Brille genau anschauen, ob sie keinen Schaden, keine Kratzer hat, dann weg damit. Das ist also wirklich sehr wichtig. Und vielleicht noch ein Punkt, der mir spontan einfällt. Es ist sicherlich empfehlenswert, vielleicht auch den einen oder anderen Ort aufzusuchen, wo Amateurvereine oder Volkssternwarten solche Beobachtungen anbieten, das mit Anleitung zu machen. Man kann so eine Sophie-Brille auch als Brillenträger einfach vor die normale Brille setzen. Das geht auch, eine Frage, die oft kommt. Und der dritte wichtige Punkt, da ist wichtig, dass man echt eine Checkliste im Kopf hat. Schnell hat man aus Versehen mal einen Fehler gemacht. Man hat eine Sophie-Brille auf und nimmt dann das Fernglas und guckt in die Sonne. Dann ist in 0, nichts die Brille durch und die Augen sind dahin. Also auf jeden Fall für ein Fernglas zum Beispiel auch spezielle Filterfolien davor setzen.
Mhm. Ich habe jetzt noch eine Frage und zwar kommt die von Rüdiger aus Stuttgart und ich stelle sie deshalb, weil er wirklich bei Ihnen, Herr Jäger, absolut an der richtigen Adresse ist mit dieser Frage. Kann digitale Fototechnik, weil Sie sind ja auch Astrofotograf, das haben Sie ja vorhin schon so ein bisschen auch verraten, dass Sie heute Abend gedenken, auch schöne Fotos zu machen. Kann digitale Fototechnik beim Sophie-Fotografieren beschädigt werden? Also Bündeln des Sonnenlichts vermeiden? Fragezeichen. Keine Zoom-Einstellung? Fragezeichen. So ganz genau drauf eingehen müssen Sie jetzt vielleicht nicht, das wird dann zu speziell.
Also der Punkt ist ganz klar, für eine digitale Optik, ob nun mit dem Handy oder mit einem Teleskop, gilt grundsätzlich Filter davor. Ja, denn natürlich freut sich der Sensor genauso wenig wie unsere Netzhaut, wenn da also das ultrascharfe Sonnenlicht oder helle Sonnenlicht dann gebündelt ist. Also da auf jeden Fall Filter davor. Ich habe vorhin ja kurz, wenn ich das noch sagen darf, dadurch, dass wir bei Sonnenuntergang dieses Szenario haben, ist es natürlich denkbar, dass der eine oder andere wie im Urlaub, wo er mal einen schönen roten Sonnenuntergang fotografiert, eben mit normalen Belichtungseinstellungen das hinkriegt, wenn es ein bisschen dunstig ist. Aber Vorsicht ist trotzdem angesagt.
Kamen jetzt noch viele Fragen, also von Jan Leibach und von Andrea, beides SWR1-Hörer, wollen jetzt natürlich wissen, wo bekomme ich jetzt noch kurzfristig eine Brille her? Das wissen Sie und ich wahrscheinlich nicht. Sie haben eine, ich habe keine, so viel kann ich sagen.
Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich in eine mitgebracht.
Danke. Ich hatte schon überlegt, ob ich frage. Also es ist tatsächlich so, die sind schwer zu bekommen, glaube ich. Die sind inzwischen relativ ausverkauft. Also einfach das Glück versuchen, gibt es bei Optikern, gibt es, glaube ich, teilweise in Drogerien wahrscheinlich nicht, aber es kam noch eine Frage, kann ich uneingeschränkt von Rainer aus Ulm, kann ich uneingeschränkt lange in die Sonne schauen oder gibt es da zeitliche Einschränkungen? Also ich denke, für die Dauer der Sonnenfinsternis wird es reichen.
Mit den Brillen natürlich, ja, da sollte eigentlich kein Problem sein. Wie gesagt, ich sollte aufpassen, dass ich die Brille nicht beschädige.
Zumal da ja auch irgendwann die Verdunklung dann auch eintritt, was fürs Auge ja dann so eine leichte Erleichterung ist, aber diese kurze Dunkelheit, die ich da habe. Gehen wir jetzt mal von der totalen Sonnenfinsternis aus, die es auf Mallorca zum Beispiel gibt. Ja. Mhm. Oder in Spanien, in Teilen Spaniens, so Island. Da dämmert es mal kurz, da wird es wirklich Nacht. Sie haben das ja schon mal erlebt, ne?
Ja.
Das ist doch schon unheimlich, oder nicht?
Wie gesagt, man kann wirklich verstehen, dass die Leute früher, die Menschen, wo sie noch keine Ahnung hatten, was da eigentlich physikalisch vor sich geht, wirklich in Panik geraten sind. Oder dass das manchen Krieg vielleicht sogar entschieden hat, weil die Feldherren auf dem, hört man ja so Geschichten, bei so einem damals plötzlichen Ereignis gedacht haben, okay, die Götter sind zornig oder so und haben dann eben die Sachen eingestellt. Ja, das ist schon beeindruckend. Man kann dann auch unter Umständen eben hellere Sterne am Himmel sehen. Ne? Und das kommt dann eben wirklich schlagartig. Wie gesagt, ein Promille Sonnenlicht reicht, um zwar auch merkwürdiges Licht zu erzeugen, aber es ist eben noch hell und dann kommt die Totalität und dann hat man diesen Aha-Effekt.
Was ist eigentlich, wenn Sie sagen, so ein bisschen Sonne reicht schon, um das Licht total zu verändern, was passiert eigentlich auf der Erde, also in diesem Totalitätsbereich, wenn eben die Sonne mal kurz nicht auf die Erde scheint?
Ja, also das wurde ja oft beobachtet. Also erstmal natürlich ganz physikalische Dinge, es wird kühler. Ja. Es ist auch sehr, sehr spannend, wenn Sie kurz vor der Totalität sind, wenn Sie eine ganz schmale Sichel zum Beispiel haben, die Sonne, das Licht ist immer noch extrem hell. Ja, also viel, viel heller als jede Vollmondnacht. Das ist eben der Punkt. Aber die Lichtquelle ist halt sehr klein geworden. Dann können Sie zum Beispiel ganz scharfe Schatten sehen. Wenn Sie die Sonne, was heute Abend kaum der Fall sein wird, weil sie so tief steht, wenn Sie die Sonne durch einen Blätterwald von einem Baum sehen, dann haben Sie viele, viele Lochkameras. Dann können Sie teilweise die Finsternis dann am Boden sehen. Wenn die Verfinsterung eintritt, spielen die Tiere eventuell verrückt. Ne? Es wird plötzlich ganz still, kälter. Also das ist schon merkwürdig und das merkt man auch an der Tierwelt.
Also die Tiere verändern man spricht ja immer davon, rennenden oder wenn das, dass die Vögel aufhören zu singen oder Giraffen beim Galoppieren beobachtet wurden oder ähnliches. Ne? Das ist ja alles schon mal. Dazu habe ich auch zwei ganz interessante Fragen, die kamen auch von Hörerinnen, nämlich wenn wir jetzt sagen, was passiert, wenn tatsächlich die Sonne nicht beschienen, die Erde nicht von der Sonne beschienen wird. Armin Sessler aus Winterlingen würde sich dafür interessieren, was passiert denn mit der Mondoberfläche, wenn die Sonne da drauf strahlt, während der Sonnenfinsternis nichts das, anders als sonst, oder?
Genau, weil der Mond wird ja auch ständig von der Sonne beleuchtet und jeder Teil der Oberfläche ist mal dran, so wie auf der Erde auch. Und ich sag mal, für den Mond ist das so wie immer. Nur halt, wenn man sich die Geometrie vorstellt, jetzt wird sozusagen die komplette Rückseite des Mondes von der Erde aus gesehen, von der Sonne beschienen. Aber das ist normal.
Ganz anderen Blickwinkel hat Heinz Keilbach, auch eine sehr spannende Frage, deswegen nehme ich die jetzt auch nochmal mit rein, aus Krautheim, der fragt, die Erderwärmung ist aktuell eine große Bedrohung für die Erde, wir sind mitten in der Hitzewelle, könnte man nicht eine Art Sonnenfinsternis künstlich herbeiführen? Ich würde noch die Frage hinzufügen, wäre das sinnvoll? Fragezeichen.
Oh je, das ist ja fast was für eine eigene Sendung. Also ganz kurz beantwortet, zunächst rein praktisch betrachtet, Sie sehen, der Mond in einem Abstand von knapp 400.000 Kilometern, selber etwa 4.000 Kilometer im Durchmesser, reicht gerade mal aus, um diesen schmalen Bereich auf der Erde abzudimmen, wenn man so will. Also Sie müssen sich schon ein riesiges Ungetüm vorstellen, ein Schirm, der sozusagen vor die Sonne aufgestellt wird, damit das funktioniert. Zweitens, ja, ob das sinnvoll ist, das mag ich doch auch bezweifeln, denn man würde bei einer wirklich drastischen Abdeckung der Sonne über eine längere Zeit hinweg dann zwar eine Abkühlung erzielen, aber die würde uns, glaube ich, auch nicht gefallen. Außerdem dynamische Effekte kann ich mir vorstellen in der Erdatmosphäre. Also das müsste man genauer betrachten und es hätte mit Sicherheit auch jede Menge Nachteile.
Jetzt ist Zeit mal für ein bisschen die Geschichten dahinter, nämlich, dass an Ihnen, Herr Jäger, ja ein Astronom uns geschenkt wurde, aber ein Schlagzeuger uns verloren gegangen ist. Ja? Eigentlich wollten Sie ja Profimusiker werden.
Jein, also ich bin natürlich jetzt auch schon ein bisschen älter und es gab so die Zeit der 80er und 90er und da habe ich eigentlich viel Musik gemacht in der Zeit, wo ich auch studiert habe und habe mich nie entscheiden können, mache ich nun professionell auf der musikalischen Seite weiter oder mache ich lieber die Sache mit der Astronomie? Irgendwie habe ich dann beides irgendwie versucht und jetzt aktuell versuche ich, oder jetzt in den Jahren, ich habe ein kleines Studio zu Hause oder so klein ist es auch gar nicht, produziere da diverse Sachen, auch manchmal Musik für Filme oder Planetarien und habe halt versucht, das eine Thema mit dem anderen zu verbinden. Mhm. Ja, also wenn ich irgendein Video oder irgendwas mache, da wo Musik auch zu hören ist, dann mache ich die meistens auch selbst. Ne? Oder halt auch für Planetarium-Shows oder sowas.
Überhaupt so Wissenschaft zu transportieren, das ist tatsächlich auch etwas, was Sie machen. Sie gehen ja viel an die Öffentlichkeit, sind in den Medien dann auch unterwegs. Und weil Astronomie, das ist ja für viele gar nicht so klar. Also die beschäftigen sich jetzt mit Sternzeichen oder was machen die?
Um Gottes Willen.
Oder mit dem Universum. Ja, also wenn man sich kurz Zeit nimmt, dann stellt man fest, dass das eine sehr reichhaltige und spannende Naturwissenschaft ist. Ich glaube, wenn Sie so eine Sonnenfinsternis jetzt mal betrachten als aktuelles, ist das jetzt für Sie irgendwie Peanuts oder ist das schon was Spannendes? Ich habe jetzt gerade gelesen, was gibt's Neues? Ein neuer Planet im Beta Pictoris-System wurde entdeckt. Ja. Ja, da verstehe ich natürlich nur Bahnhof.
Ja, dazu könnte ich auch ein bisschen was erzählen.
Ja, bitte. Ja,
Beta Pictoris ist ein durchaus recht prominentes System. Also seit
das waren jetzt so die News auf Ihrer Seite, ne?
Ja, also es ist ja so, bis vor 30 Jahren, kann man sagen, war ja von den Astronomen ganz klar, aufgrund von Modellen und so weiter, klar, es muss Planeten um andere Sterne geben. Mittlerweile kennen wir über 6000 und wir können halt, also 6000 Planetensysteme, ja. Man kann sagen, fast egal, wo man hinguckt, sieht man, sowas wie unser Sonnensystem in abgewandelter Form gibt es woanders auch. Was natürlich auch gleich die Frage wieder anschließt, gibt es vielleicht Leben auf anderen Planeten oder so? Oder wie ist das? Das ist ein hochinteressantes Thema, was auch bei uns am Institut sehr aktiv untersucht wird. Und ja, und so eine SOFI, aber auch eben andere tolle Themen aus der Astronomie, ich sag immer, geht auch bei jungen Leuten gut. Ne? Ich sag mal, wie bei Ihnen und mir vielleicht in der Schule, Physik, Mathe, aber mit Sternen und Dinosauriern, sage ich mal, kriegen Sie oft die Kids. Das machen wir aktiv am Haus der Astronomie bei uns auf dem Institutsgelände. Mhm. Und da sind Schulklassen da. Und also solche Ereignisse sind natürlich auch wunderbar, um dann Veranstaltungen zu triggern, wo die Leute mehr über Astronomie lernen. Also dass die Faszination ist sehr viel da und trotzdem wissen relativ wenige eigentlich auch, was die Astronomie für eine Bedeutung für den Alltag im Grunde hat.
Also ja. Da wird ja oft gesagt, ja, man schauen die dadurch ihre sündhaft teuren Teleskope sich irgendwelche Planeten im Beta Pictoris-System an. Ja, was hat es denn, was interessiert es uns hier auf der Erde?
Also, dass die Astronomie so wichtig auch für die Grundlagenforschung an sich ist, das sieht man allein daran, wie viele Nobelpreise in dieses Gebiet in den letzten Jahren geflossen sind. Und es ist ja Nobelpreis für Physik, also wir reden hier offensichtlich für eine grundsätzliche Bedeutung für die Naturwissenschaften. Aber auch historisch ist das so. Wenn Sie sich schauen, die Grundgesetze der Mechanik, viele Grundgesetze der Physik wurden durch die Beobachtung der Gestirne entdeckt, ja. Ja, und warum ist das so? Das Weltall ist das beste Labor. Wir finden dort die Materie und Energie in extremsten Zuständen. Das Heißeste, das Kälteste, das Dichteste, das Dünnste. Also die verrücktesten Sachen. Und das Labor ist vor allen Dingen unbestechlich. Ja, bei einem Versuch, da können Sie natürlich auch selber Einfluss nehmen, ein Stück weit aufs Ergebnis, ob bewusst oder unbewusst. Das Weltall, da müssen wir einfach das hinnehmen, wie es ist. Und deswegen, gerade als Astronom oder was mich persönlich betrifft, ist für mich auch ein Gräuel heute, wie so oft zwischen Meinung und Fakten zum Beispiel nicht richtig unterschieden wird. Im Weltall messen wir etwas und das ist so, ja. Und ob einem das nun passt oder nicht, sag ich mal. Und das Weltall ist halt einfach ein unbestechliches, tolles Labor, wo wir Materie und Energie extrem sehen können und dadurch viel lernen. Das war in der Historie halt in vielen Bereichen so, für die Grundlagen der Physik. Und um das zu tun, brauchen wir Hightech-Instrumente und vieles von der Hightech, die wir dafür entwickeln, steckt heute in jedem Smartphone, selbst in medizinischen Untersuchungsmethoden, ja, und so weiter. Das ist total verrückt, was es auch für den Alltag hat, was viele gar nicht so wissen.
Also das ist wahnsinnig spannend und Stoff genug, glaube ich, für noch eine Leute-Sendung.
Sehr gerne.
Da sehen wir uns gerne für wieder. Vielen Dank, dass Sie uns heute zur Sonnenfinsternis erstmal aufgeklärt haben mit Ihrem spannenden Fach und mit der Grundlagenforschung, die uns im Alltag eben doch sehr viel bringt. Dankeschön, Klaus Jäger.
Ich danke für die Einladung.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.